Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 142 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. Juni 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit Vertriebscoach Jörg Laubrinus über Sinn und Funktionsweise sogenannter Servicevereinbarungen.
In den News der Woche glaubt ein Viertel der Bürger nicht daran, den eigenen Beruf bis zur Rente ausüben zu können. Die digitale Rentenübersicht soll mehr Transparenz in die Altersvorsorge bringen. Die Hausratversicherung springt beim Diebstahl von Wertgegenständen im Büro nur unter einer bestimmten Voraussetzung ein. Und die Volkswirte der Versicherer erwarten weitere Zinsschritte.
Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, rund ums Tier, sprechen wir mit der Tierärztin Berit Breuer darüber, warum Videosprechstunden einen wichtigen Beitrag für die Gesundung von Katze, Hund und Co. leisten.
Im Gespräch.
Auf dem 8. Versicherungs-Investment-Finanzierungs-Immobilientag, kurz WIFID, am 14. Juni in Leipzig, bildeten sogenannte Servicevereinbarungen einen Schwerpunkt. Kurz erklärt, Makler lassen sich Dienstleistungen künftig von ihren Kunden bezahlen und erzielen so zusätzliches Einkommen. Wie das geht, worauf zu achten ist und welche Fehler man vermeiden sollte, darüber hielt der Vertriebscoach Jörg Laubrinus in Leipzig einen Vortrag. Anschließend traf sich unser Kollege Andreas Harms mit ihm am Rande der Veranstaltung zum Podcastgespräch. Jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier gerade mit Jörg Laubrinus auf der WIFID und ich war vorhin Zeuge eines wunderbaren Vortrags zum Thema Servicevereinbarungen. Aber zuerst erstmal die Frage, warum bist du hier bei der WIFID?
Ich bin hier bei der WIFID, weil ich als Redner gebucht wurde, unter anderem für das Thema Servicevereinbarung, um den Maklerkolleginnen und Kollegen das Thema näher zu bringen, damit sie darüber nachdenken, ob sie die dritte Säule der Einkommenssicherung für sich erschließen möchten oder nicht. Dazu brauchen sie erstmal Informationen. Was ist es, was kann es, was macht's? Da bin ich prädestiniert, Ihnen das zu geben, weil ich mich seit Jahren mit diesem Thema beschäftige. Und habe den Abschlussvortrag, die Keynote vom Makler zum Maklerunternehmer. Da geht es um Unternehmerkompetenz, wo auch Servicevereinbarung dazugehört. Aber noch viele weitere Themen. Aber das kommt erst am späten Nachmittag. Da möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen.
Warum haben das noch so wenige?
Weil sie noch nie im Leben darüber nachgedacht haben, dass sie da etwas Hilfe verlangen könnten, sondern freiwillig mehr leisten. Ich glaube persönlich aufgrund des Standings, das die meisten glauben, dass sie haben, nämlich verachtet, nicht geschätzt zu sein, das aber nur in ihren Köpfen ist, weil die klassische Frage, du hast es ja heute Morgen auch in meinem Vortrag gehört, ist, dass sie ihre Kunden einfach mal fragen sollen, warum sie eigentlich Kunden bei ihnen geworden sind. Es ist meistens nie aufgrund der Tarife, sondern weil sie den Menschen schätzen, weil sie einen Ansprechpartner brauchen, weil sie vertrauen und kriegen damit durch diesen Erfahrungswert, allein mit dieser Frage, eine ungeheure Bestätigung, dass sie als Mensch richtig sind und gebraucht werden, obwohl sie in einer Branche tätig sind, die draußen nicht die Anerkennung hat, die sie eigentlich verdient.
Ungeliebt ist.
Ungeliebt ist, keine Anerkennung in der Bevölkerung hat im Vergleich zu Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, Ärzten, Lehrern und sonstigen. Alle machen das Gleiche, sie helfen anderen Menschen, das tun wir auch. Denn ohne uns wären viele sowohl im Schadensfall wie in der Versorgung ihrer Familie, ihres Hab und Gut, ihrer Firmen im Alter gnadenlos überfordert oder aufgeschmissen. Somit erbringen wir volkswirtschaftlich einen wichtigen Beitrag. Aber wir sind eine Kaste, mit der man so nicht in Berührung gerne tritt. Die Menschen beschäftigen sich, also die Endkunden, nicht gerne mit dem Thema Versicherung. Aber sie hätten gerne jemanden, der das kompetent löst.
Das ist noch das alte Vorurteil, ne? Der Versicherungsvertreter hat einen Schnurrbart, trägt Karo und zieht die Eltern über den Tisch.
Der kommt, wenn du ihn nicht gerufen hast, erzählt dir Sachen, die du nicht verstehst, dann kaufst du was und wenn du dann Leistung haben willst, kriegst du keine Kohle. Und wenn du den Menschen nochmal erreichen willst, ist er nicht mehr aufgründbar.
Ja.
Das sind alles Vorurteile, aber sie sind in der Bevölkerung etabliert und vorhanden. Und wenn du lang genug in der Branche bist, kannst du nicht umhin, dass es auch auf dich abfärbt von der Verhaltensweise. Servicevereinbarungen lösen dieses Vorurteil nicht, aber sie geben dir sofort Bestätigung, dass deine Kunden sehr gerne deinen Service in Anspruch nehmen. Mhm. Und sie regeln ja nicht das Thema der gesetzlichen Pflichten, sondern sie regeln das Thema von Mehrwerten, die du für deine Kunden erbringst, wie ein proaktives Jahresgespräch, das Ordnen der Unterlagen, die Sichtung der Schreiben, die die Gesellschaften kriegt, weil der Kunde interessiert das Ganze nicht. All diese Themen und dein Netzwerk geben die Kunden gerne zwischen 40 und 80 Euro im Monat aus für deinen Service. Und viele haben sich damit nur noch nicht beschäftigt. Erstens, weil sie es nicht wussten. Zweitens, weil sie glauben, der Kunde ist ein Korinthenkacker, was die Prämie betrifft. Da geht es um jeden Cent, weil Check24 gibt es günstiger. Der wird doch mich und meinen Service nicht extra vergüten. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Aber Geiz ist doch geil.
Ja, und genau deswegen gibt der Kunde gerne Geld für Service aus, weil das nichts mit Geiz zu tun hat, sondern mit Wertschätzung und Qualität, die er empfangen hat. Oftmals ist die Aussage, wenn Menschen das zum ersten Mal bei einem Endkunden ansprechen, dass sie sagen, ich habe mich immer schon gewundert, wovon du eigentlich lebst. Mhm. Weil das Längste, was wir hier haben, ist nach dem Kundengewinnungsprozess die Bestandsbetreuung. Und je länger ich das qualifiziert mache, desto mehr Zeit brauche ich und desto weniger Geld verdiene ich. Mhm. Selbst wenn der Kunde alle Verträge bei mir hat. Also insofern Aufruf, beschäftigen Sie sich mit diesem Thema. DPay ist hier ein exzellenter Anbieter. Die machen das von Herzen gut, günstig, inklusive der Abwicklung aller Zahlungsmodalitäten mit dem Kunden. Ein Thema, das sich jedem nähert. Ein Thema, dem sich jeder einmal nähern sollte. So.
Ist das eigentlich dann schon vorauseilender Gehorsam? Das Provisionsverbot kommt sowieso. Na, dann gehe ich doch gleich mal auf Servicevereinbarungen. Oder?
Nein, das ist einfach eine unternehmerische Entscheidung. Ja. Nicht Dinge umsonst zu verschenken. Ich vergleiche das immer mit anderen Bereichen. In der Gastronomie ist es auch so, dass man vielleicht mal einen Schluck Wein probiert, aber man bekommt keine ganze Flasche geschenkt, es sei denn, man ist Stammkunde in diesem Betrieb. Mhm. Ansonsten wird jedes Glas einzeln berechnet. Und so würde ich auch vorschlagen, Servicevereinbarungen zu sehen als weitere Einnahmequelle neben AP, Abschlussprovision, Quotage, Bestandsprovision, habe ich Service, nämlich für außergesetzlich verpflichtete Leistungen, die ich erbringe und mein Kunde gerne buchen möchte bei mir. Es ist ja nur ein Angebot, er muss ja nicht. Für Menschen, die sagen, ich möchte keinen extra Service, das ist ja nicht schlimm, die sind ja nicht aus dem Bestand raus. Sie möchten nur nicht, dass sie extra zu ihnen hinfahren, sie extra anrufen, ihnen extra Newsletter schicken und extra Angebote machen, dann ist es wenigstens geklärt und damit wird die Basisversorgung gewährleistet.
Wäre dann ein logischer nächster Schritt, ach, dann werde ich auch gleich Honorarberater?
Das ist ein ganz völlig anderer Bereich. Der hat damit gar nichts zu tun, weil da geht es ja um die Vergütung innerhalb der Beratungstätigkeit. Ja. Das kann man überlegen, muss man aber nicht. Okay. Das Modell heißt ja dann nur, naja, wer zahlt dann meine Leistung, wenn es nicht mehr ein Produktgeber bezahlt? Bezahlt ist der Endkunde.
Genau.
Das kann ich ihm hinlegen, kann sagen, wissen Sie, beim Produktgeber bekomme ich 3.000, da verzichte ich drauf, deswegen kriege ich von Ihnen 3.000. Für den Kunden ist es das Gleiche. Die meisten Kunden nach der Erfahrung entscheiden sich dann, nee, ich möchte lieber nichts bezahlen, lass mich lieber von einem anderen bezahlen. Das ist nun mal so.
Ja. Aber was ist, wenn dann wirklich die große Furcht wahr wird? Ich sage meinem Kunden, ich will jetzt Geld von dir, wenn ich was für dich tue. Und der beschimpft dann einen oder so. Mhm. Die Unterlippe fängt an zu beben. Mhm. Das ist ja eigentlich ein bisschen ein Albtraum, oder?
Aber das ist die Angst im Kopf des Vermittlers. Man macht dann erstmal, was man dann macht, sage ich sehr gerne. Mhm. Erstmal macht man es vollkommen anders. Man sagt nicht, ich will Geld von dir zukünftig für das, was ich bisher umsonst gemacht habe. Zahlst du ab jetzt, du Idiot. Ist nicht direkt eine Eröffnungsstrategie für eine Unterschrift. Sondern man erläutert von der Systematik dem Kunden erst einmal, damit er versteht, weil der Kunde weiß es ja nicht, was eigentlich meine Pflichten sind, die ich zu erbringen habe, sichere zu, diese auch weiterhin zu erbringen. Mhm. Und es geht um zusätzliche, freiwillige Serviceleistungen, die ich gerne zukünftig vermehrt mit weiteren Modulen und Leistungskennziffern gerne anbieten möchte und unterbreite ein Angebot, sodass mein Kunde weiß, möchte ich das haben oder nicht? Ich verkaufe also nicht, sondern ich biete an und der Kunde kann sich freiwillig entscheiden, möchte ich gerne Standard, individuell oder Premium oder wie manche sagen, Bronze, Silber, Gold. Ja. Und wenn er sich freiwillig entscheidet, habe ich ja nicht die Diskussion, dass er eine Hasskappe aufhabt. Mhm. Das ist ja wie wenn eine Bedienung an den Tisch kommt und fragt, möchten Sie noch eine Cola oder einen Kaffee? Oder dann ist ja auch niemand völlig entrüstet. Ich verlasse das Lokal, weil Sie mich gefragt haben. Was fällt Ihnen ein, das passiert nicht. Wir wissen aus der Erfahrung, aus der Befragung und tatsächlichen Analyse von 600 Finanzdienstleistern, die das qualifiziert über mindestens ein halbes Jahr schon etabliert haben, dass etwa 2% der Kunden sagen, ich möchte diese Sachen nicht annehmen. Ich finde das auch nicht gut, dass sie das anbieten. Mhm. Das ist die Frage des Perfektionsgrades. Ich finde 98% Zufriedenheit ist völlig in Ordnung. 78% geben diesen Modellen die Note 1 und 2 der Endkunden nach dem Motto klasse Sache. Und 85% kaufen einen bezahlten Servicevertrag, wenn man es richtig anbietet.
Und es ist ja ganz logisch, ne, wenn ich den Mist los bin, warum nicht auch verzahlen? Ne? Ich
repariere mein Auto auch nicht selber. Das ist für die meisten Kunden so, die ein Auto waschen lassen, sind auch nicht völlig irritiert, dass die Waschanlage dafür Geld nimmt.
Dann würde ich erst mal sagen, das klingt alles sehr, sehr logisch.
Also Information, genau. Information.
Mhm. Mit den Menschen sprechen und dann klappt es auch.
Ja.
Super, dann sage ich mal vielen Dank.
Gerne, Andreas.
Und wir schalten zurück ins Funkhaus.
Jawohl, zurück in die Zentrale.
Die News der Woche. Den Beruf bis zur Rente ausüben? Daran hat ein beträchtlicher Anteil der Deutschen so seine Zweifel. Gut 20% glauben nicht, dass sie bis zum Ruhestand durchhalten. Und weitere fast 7% sind sogar fest davon überzeugt, dass das nichts wird. Diese Werte liegen, nicht ganz unlogisch, bei Arbeitern und Menschen mit belastenden Berufen um einiges höher als bei denen mit leichten Tätigkeiten.
Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Für die Studie befragten die Forscher Florian Blank und Wolfram Bremer knapp 5000 abhängig Beschäftigte und rund 3600 Betriebs- und Personalräte. Und gerade die Betriebs- und Personalräte zeigen sich sogar noch skeptischer als die Arbeitnehmer selbst, schieben die Schuld aber zum Teil auf die Arbeitgeber.
Hä? Wieso das denn? Nun, wenn sich die Arbeitgeber mehr um alternsgerechte Arbeitsumfelder kümmern würden, könnten viel mehr oder sogar alle Beschäftigte ihren Job bis zur Rente durchhalten. Davon sind 42% der Betriebs- und Personalräte überzeugt. Weitere 42% nehmen das zumindest für einige Mitarbeiter an. Bislang reichen die Maßnahmen für alternsgerechtes Arbeiten jedoch nicht aus. 40% der Mitarbeitenden stellen ihren Chefs in dieser Hinsicht die Schulnote 5 oder 6 aus.
Die Autoren Blank und Bremer setzen die Ergebnisse in Kontext zur aktuellen Diskussion über das Renteneintrittsalter. Wenn also jemand das Eintrittsalter erhöhen will, dürfte das an der Realität vieler Beschäftigter vorbeigehen. Es würde sogar Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt verschärfen, so die Autoren weiter, zu Ungunsten stark belasteter Menschen. Stattdessen sollten Unternehmen erst einmal die Arbeitsbedingungen verbessern und dadurch auch ältere Beschäftigte im Job halten, so der Vorschlag der Forscher.
Wir bleiben erstmal beim Thema Rente, denn da passiert in dieser Woche Großes. Naja, oder vielmehr der zaghafte Beginn von etwas Großem. Denn die digitale Rentenübersicht geht heute für die Öffentlichkeit an den Start. Über die neue Online-Plattform www.rentenübersicht.de sollen sich Bürgerinnen und Bürger künftig einen Blick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge machen können.
Diejenigen, die einen elektronischen Personalausweis haben, können ab sofort auf das Online-Portal zugreifen und die Funktion testen. Ende 2023 soll dann der Regelbetrieb starten. Dann werden die Bundesbürger ihre bisher angesammelten Altersvorsorgeleistungen übersichtlich zusammengefasst sehen können. Außerdem wird es möglich sein, Berechnungen zur Rente und Informationen zur Steuererklärung abzurufen. Später soll das Online-Portal auch Links zu Anbietern enthalten, um eventuelle Versorgungslücken zu schließen.
Nach intensiven Vorarbeiten zusammen mit den beteiligten Bundesministerien, der Deutschen Rentenversicherung Bund, weiteren Vorsorgeeinrichtungen und Vertretern des Verbraucherschutzes ist das Projekt auf einem guten Weg, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GDV. Für die in Deutschland tätigen Lebensversicherer sei der Aufbau der digitalen Rentenübersicht schon lange ein wichtiges Anliegen für mehr Transparenz in der Altersvorsorge, so Asmussen weiter. So werden die Menschen zugleich besser bei ihrer Vorsorgeplanung und Entscheidung unterstützt, sagt er.
Mit der öffentlichen Testphase soll die Plattform zunächst aus Nutzerperspektive evaluiert werden. Stück für Stück soll auch die Anbindung von Vorsorgeeinrichtungen erweitert werden. Vor allen Beteiligten liegt noch ein gutes Stück Arbeit. Die Lebensversicherer arbeiten mit Hochdruck an der technischen Anbindung an das Portal, sagt Asmussen. Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen dabei nach Kräften. Die Versicherer investieren hier erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen, damit die Plattform ein Erfolg wird. Na dann.
Smartphone, Handtasche und andere Wertsachen sollten nicht offen am Arbeitsplatz liegen gelassen werden. Darauf weist die R&V-Versicherung hin. Denn werden sie gestohlen, so springt die private Hausratversicherung nur unter einer wichtigen Voraussetzung ein.
Aber von vorn. Mehr als 70.000 Diebstähle in Büro- und Lagerräumen hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert. Das sind zwar weniger Fälle als vor der Corona-Pandemie, trotzdem ist die Gefahr von Diebstählen am Arbeitsplatz real. Zumal die Bestohlenen für den Schaden oft selbst haften, wie die Schadenexperten der R&V warnen.
Zwar springe die Hausratversicherung auch bei einem Diebstahl im Büro ein, doch es gäbe hier eine wichtige Bedingung zu beachten, so die R&V-Experten. Die Wertgegenstände müssen nämlich in einem verschlossenen Schrank oder Rollcontainer aufbewahrt worden sein. Ansonsten handelt es sich um einfachen Diebstahl und der ist oft nicht versichert, sagt R&V-Managerin Christine Gillis.
Ihren Arbeitgeber könnten die Bestohlenen in der Regel nicht zur Verantwortung ziehen. Seine Fürsorgepflicht beschränkt sich auf Gegenstände, die für die Arbeit notwendig sind, wie eigenes Werkzeug oder Arbeitskleidung, so der Hinweis der Experten. Viele Arbeitgeber stellten deshalb verschließbare Rollcontainer, Spinde oder Schließfächer zur Verfügung. Auf private Utensilien wie Geldbeutel, Schmuck oder Kleidung müssten die Mitarbeitenden aber selbst aufpassen.
Die Volkswirte von Munich Re, Swiss Re und Allianz halten weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken für unvermeidlich, um die Inflation zu bekämpfen. Die Zentralbanken werden weiter an der Zinsschraube drehen, vor allem in Europa, vielleicht auch in den USA. Prognostizierte Jérôme Jean Hegeli, Chefvolkswirt des Rückversicherers Swiss Re, am Montag auf einer Webkonferenz des Versicherungsverbands GdV.
Die Inflation bleibe ein hartnäckiges Thema für 2023 und 2024, begründete Michael Mehnhardt, Chefvolkswirt der Munich Re, seine Prognose für eine weitere Straffung der Geldpolitik. Auch wenn sich dadurch die konjunkturellen Aussichten verschlechterten. Trotzdem begrüßten alle drei Chefvolkswirte eine entschlossene Reaktion der Notenbanken auf die Inflation. Eine Rezession ist das kleinere Übel als eine langjährige Stagflation, sagte Hegeli von Swiss Re.
Wie stark die Zinsen noch steigen, hängt laut Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Supran davon ab, wie peinlich genau die EZB ihr Inflationsziel nehme. Die europäischen Versicherer seien durch die Zinserhöhung aber kaum gefährdet. Sie seien eher Profiteure steigender Zinsen. So sei das Anlageprofil der europäischen Versicherer qualitativ sehr gut. Was sich auch daran zeige, dass weniger als 5% des Anlageportfolios deutscher Versicherer auf Hochrisikoanleihen entfielen.
Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz.
Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats der Rechtsschutztipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näher bringen. Unser heutiges Thema ist, inwiefern die Rechtsschutzversicherung auch bei Tierhaltern zum Einsatz kommen kann. Los geht's! Hallo Milan, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Karin, freut mich hier zu sein.
Zum 6. Mal sprechen wir jetzt schon mit dir über das Thema Rechtsschutzversicherung. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema, nämlich rund ums Tier. Und auch da gibt es tatsächlich Bereiche, in denen die Rechtsschutzversicherung helfen kann, beziehungsweise zum Einsatz kommen kann. Wie ist es denn da der Zusammenhang? Wo kann man da die Rechtsschutzversicherung einsetzen?
Also grundsätzlich ist es für die Rechtsschutzversicherung erstmal nicht entscheidend, um welches Thema es sich handelt. Mhm. Vielmehr, und das hatten wir ja auch in den anderen Folgen schon das ein oder andere Mal angerissen, ist es als Sparte, für die Rechtsschutzsparte an sich erstmal wichtig, sich, ich sag das mal, als anwenderorientiertes Rechtsökosystem zu etablieren. Mhm. Heißt also nicht, reiner Kostenerstatter zu sein, wenn es eigentlich schon zu spät ist,
ja,
sondern den kompletten Prozess, also immer da zu sein, sobald irgendwelche juristischen Fragen aufkommen. Mhm. Und dadurch, dass natürlich gerade das Thema Tier und Tierhalter, ähnlich wie jetzt beim Auto auch, also sagt man ja, Auto ist das deutschen liebstes Kind. Und so ist natürlich auch ein Tier, ein Haustier, ganz häufig wirklich echtes Familienmitglied.
Ja, ja.
Und deswegen würde ich auch im Zweifel als Tierhalter sagen, also in meinen Familienmitgliedern, da würde ich auch streiten, auch juristisch streiten, wenn es irgendwie mal ein Problem gibt.
Klar. Mhm.
Und da ist es auch nicht entscheidend. Also man weiß ja auch, dass es auch so eine passive Rechtsschutzfunktion gibt, die im Rahmen der Haftpflichtversicherung integriert ist. Letzten Endes ist es dann eigentlich auch nicht entscheidend, ob man sich in diesem Bereich Verschuldenshaftung oder Gefährdungshaftung bewegt, sondern man muss dann überlegen, unter welchem Aspekt kann man die Sparte Rechtsschutz vergleichen mit anderen Bereichen.
Mhm.
Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, um den es da geht. Und da werden wir auch gleich im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen drüber diskutieren, die Frage, wo da Rechtsschutz eigentlich auch eine richtige Rolle spielt in der Lösung des Ganzen.
Okay, dann sag doch mal, welche speziellen Anwendungsfälle gibt es denn, die für Tierhalter wichtig sein können?
Also speziell bei Tieren, bei Haustieren, die da nun mal ja keine Menschen sind, gibt es ja auch schon mal, ich weiß nicht, wie sich das jetzt offiziell richtig nennt, aber es gibt ja so tierische Reaktionen, also instinktgeprägte Reaktionen, die vielleicht so Menschen erstmal nicht zeigen.
Ja, ja.
Genau. Und dadurch ist natürlich auch bei Tieren das Konfliktpotenzial enorm hoch. Und es kann auch dadurch durch die emotionale Verknüpfung mit seinem Haustier und das als Familienmitglied angesehen wird, natürlich auch das Haftungspotenzial steigen und damit natürlich auch die Diskussion und die juristischen Auseinandersetzungen und ist dadurch natürlich auch in Teilbereichen sogar höher als im normalen Umfeld.
Mhm. Braucht denn dann eine Rechtsschutzversicherung in diesem Bereich spezielle Deckungsinhalte oder gibt es noch andere wichtige Aspekte, die da zu beachten sind?
Naja, auf der einen Seite ist natürlich entscheidend, dass der Rechtsschutzversicherer mehr ist als ein reiner Kostenerstatter. Das hatten wir jetzt schon einige Male. Und dadurch, dass man da auch einen hohen Beratungsbedarf hat, ist es natürlich auch wichtig, den kompletten Prozess mit zu begleiten und dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Mhm.
Und gerade beim Thema Deckungsinhalte gibt es ja häufig Probleme. Das ist ja auch ein Thema, was dann jetzt wieder auf die Beratung zurückzuführen ist, weil ja auch gerade aus der Historie raus und gerade bei der Ausschließlichkeit, ich weiß nicht, ob das ist ja auch häufig bekannt, dass also ganz häufig eine reine Verkehrsrechtsschutzversicherung so als Annex zur Autoversicherung verkauft wurde durch den Agenten. Was ja grundsätzlich erstmal gut ist, dann habe ich in dem Verkehrsbereich Versicherungsschutz. Auf der anderen Seite habe ich damit natürlich ein bisschen das Problem, dass die Kunden, gerade Privatkunden, das gar nicht so richtig auseinanderhalten. Die haben halt im Kopf, okay, ich habe eine Rechtsschutzversicherung und wenn dann was ist, dann sagt der Versicherer, ja, aber das ist ja nur Verkehr und der Hund ist nicht Verkehr im Zweifel und damit auch kein Versicherungsschutz. Und da ist es natürlich wirklich auch wichtig, in der Beratung darauf zu achten, dass man auch bedarfsgerecht und auch wirklich allumfassend den Versicherungsschutz dann auch einkauft. Und das ist ja, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, im Gesamtkontext, wenn von den finanziellen Aufwendungen ist ja Rechtsschutz jetzt auch nicht so hoch, dass man da nicht als Privatmensch auch in der Lage ist, dann einen kompletten Rechtsschutzvertrag abzuschließen. Und dann muss man natürlich auch sehen, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, ist, dass immer dann, wenn es reine Vorsatzdelikte im Raum stehen oder ein Vorwurf einer Straftat oder eines Verbrechens, dann brauche ich auch die sogenannte Spezialstrafrechtsschutzversicherung.
Ja.
Und das ist grundsätzlich bei vielen Versicherern nicht automatisch mit drin. Selbst wenn ich also eine sogenannte Vollrechtsschutz mache, ist also die Spezialstrafrechtsschutz immer in der Regel noch ein Annex und ein Zusatzbaustein, den man abschließen muss. Aber immer dann, wie gesagt, wenn es reine Vorsatzdelikte sind oder der Vorwurf einer Straftat oder eines Verbrechens irgendwie im Raum steht, dann brauche ich diese Spezialstrafrechtsschutz. Und das ist auch ein Thema, da sollte man auch drauf achten, dass man das mit abschließt.
Und kommt das denn aber häufiger vor, dass man bei Tieren quasi eine vorsätzliche Handlung hat oder eine Straftat?
Das kommt tatsächlich häufiger vor. Das hat verschiedene Gründe.
Okay.
Zum einen ist natürlich gerade bei den Rassen, bei den Hunderassen, muss man natürlich so ein bisschen drauf achten, was hat man da jetzt?
Ja.
Und wenn ich dann meinen Hund im Zweifel auch nicht anleine und davon ausgehen könnte oder sagen kann, okay, das könnte auch in den Bereich gehen, hätte man wissen müssen, dann sind wir schnell auch aus dem Bereich Fahrlässigkeit raus und in dem Vorsatz irgendwie mit drin.
Ja.
Und da ist tatsächlich auch immer drauf zu achten. Also immer dann, wenn wir auch das Thema Gefährdungshaftung haben anstatt Verschuldenshaftung, sollte man auch immer ein bisschen drauf achten, dass man da den Versicherungsschutz adäquat wählt.
Also das war wieder mal ein interessanter Austausch. Vielen Dank fürs Gespräch und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bis bald.
Das Schwerpunktthema.
Tierärztin Berit Breuer praktiziert bereits seit 1997. Sie hat also schon so einige Aufs und Abs in der Tiermedizin hautnah miterlebt. Und als der Online-Tierarzt Dr. Fressnapf 2020 an den Start ging, stieg sie dort ein. Bereut hat sie es nicht, denn so eine Videosprechstunde kann für Haustier und deren Halter ein echter Segen sein. Weihnachten 2022 zum Beispiel. Breuer hatte damals Dienst und ließ sich im Videochat die gerötete OP-Wunde eines Hundes zeigen. Die besorgte Halterin war fast schon kurz davor, den tierärztlichen Notdienst aufzusuchen. Doch Breuer konnte bereits am Bildschirm Entwarnung geben. Der Besitzerin fiel ein Stein vom Herzen. Solche Momente sind es, über die sich die Online-Tierärztin besonders freut. Ob ihr Beruf wirklich ein Traumberuf ist, welche Tiere sie besonders gern behandelt und wie sich ihre Arbeit im Laufe der Zeit gewandelt hat, erfahren Sie jetzt im Gespräch. Hallo Berit Breuer, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich grüße euch alle. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, Frau Breuer. In den Poesiealben oder Freundebücher, wie das heute heißt, meiner sechsjährigen Tochter, taucht als Berufswunsch immer wieder der Tierarzt bzw. die Tierärztin auf. Was übrigens auch schon zu meiner Kindheit so war. Also eine durchaus beachtliche Konstante, muss man sagen. Sie selbst sind seit über 25 Jahren Tierärztin, seit 1997, um genau zu sein. Was hat Sie denn dazu bewogen, diesen vermeintlichen Traumberuf zu ergreifen?
Wir hatten, als ich Kind war, eine ganze Menge an Tieren gehabt. Also wir hatten Hund und Katze, fast selbstverständlich schon dazugehören. Wir hatten Kaninchen, Hühner, Enten auch mal. Dann hatten wir Nachbarn, der auch mal ein Schwein hatte. Also ich bin quasi mit Tieren auch wirklich groß geworden und fand das immer sehr schön. Ich hatte nie Berührungsängste. Zum Glück hatte ich auch Eltern, muss ich sagen, die da sehr offen miteinander umgegangen sind. Also so wie ich weiß, hat in meiner Wiege schon die Katze auch gelegen. Und dieses Bild, wenn ich mir das vorstelle, finde ich immer sehr schön. Also es war ein sehr offener Umgang, sehr respektvoller Umgang zur Natur auch, zur Umwelt und zu den Tieren. Und jeden Tag bin ich dann damit groß geworden und da so ist dann auch mein Interesse dann entstanden. Ich hatte tatsächlich überlegt, auch was anderes zu machen. Auch Biologie hat mal eine Rolle gespielt, auch ein ganz anderer Bereich. Aber weil ich schon doch einen sehr engen Bezug zu Tieren habe, also ich mag Tiere sehr.
Das muss man auch, oder?
Ja, das muss man, sonst kann man. Gut, naja, ich sag mal, es gibt natürlich auch Fachrichtungen, wo man gar nicht in die Praxis geht, tatsächlich. Aber natürlich in der Vorstellung würde ich schon vermuten, dass jeder, der Tiermedizin studiert, zumindest eine gewisse Beziehung zu Tieren hat, auch eine emotionale Beziehung zu Tieren hat, weil er will ja irgendwas in dem Bereich dann voranbringen oder bewirken auch. Und mich hat es einfach interessiert, das ganze Leben auch, die ganze Haltung und dann letztendlich auch irgendwann die Tiermedizin, also das Medizinische dazu. Und so habe ich dann nach dem Abitur, bin ich diesen Weg dann auch gegangen und habe dann Tiermedizin in Leipzig studiert. Und bin dann 97 dort auch fertig geworden. Mhm. Und von da das Thema Traumberuf, das habe ich allerdings nie gehabt. Ich habe das immer recht realistisch gesehen.
Eine gesunde Distanz quasi.
Ja, das muss man auch haben. Gerade in der Tiermedizin hat man eine wirklich große Emotionalität. Das war mir damals überhaupt nicht bewusst, als ich studiert habe. Das merkt man aber später im Berufsleben, wie stark viele Tierbesitzer auch mit ihren Tieren verwurzelt sind. Und wie eng sie sich dann an sie binden, was bis zu einer gewissen Grenze, wie ich finde, auch vollkommen schön und vollkommen normal ist auch, ne, wie es auch sein sollte. Und naja, auf jeden Fall nach dem Studium bin ich dann erstmal in die Praxis auch gegangen. Ich habe jahrelang in Tierarztpraxen gearbeitet, dann auch meine eigene Praxis irgendwann gehabt. Und hatte trotzdem nie das Gefühl, dass es ein Traumberuf ist, weil man mit zu viel Realitäten konfrontiert wird. Es ist ein schöner Beruf. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wo man letztendlich arbeitet und wie die Arbeitsbedingungen auch sind. Ich fand den Kontakt mit den Tierbesitzern immer sehr schön. Die meisten Tierbesitzer sind wirklich sehr auf ihre Tiere auch bedacht und mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Und das hat mir immer wirklich Spaß gemacht und das hat mir auch innerlich viel gegeben tatsächlich. Genau dieser Kontakt mit den Tierbesitzern. Ich fand genau diese Ebene viel interessanter und für mich intensiver, als letztlich am Tier selber was zu machen, muss ich sagen.
Na, ah, also interessant. Aber da würde ich mich trotzdem mal interessieren, welche Tiere Sie zum einen besonders häufig behandeln und welche vielleicht besonders gerne, auch wenn Sie sagen, ja, man muss eine gewisse Distanz auch haben?
Als Tierart kann ich mich gar nicht festlegen. Ne? Also mir sind immer alle Tierarten lieb gewesen. Ich fand Schlangen genauso gut oder genauso interessant wie Hund und Katze. Natürlich hat man in einer normalen Kleintierpraxis, wie ich sie auch hatte, hauptsächlich in der Masse mit Hund und Katze auch zu tun. Interessant und vielleicht sogar ein Tick interessanter finde ich tatsächlich aber die Vögel und auch die Kleinsäuger, sprich Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen auch oder Heimtiere, wie sie auch genannt werden. Und da haben wir nicht ganz so viel Prozent davon gehabt, aber das fand ich dann doch interessanter. Da hat man sehr viel mit Haltungsbedingungen zu tun, mit sehr häufig vorkommenden Erkrankungen, wie mit Zahnerkrankungen, Augenerkrankungen auch. Also das ist schon ein sehr interessantes Feld. Und bei Vögel auch wieder. Gerade bei Vögeln finde ich es interessant. Ich hatte natürlich auch einen Belly früher, also einen Wellensittich. Und muss auch zu meinem Leidwesen gestehen, dass der jahrelang in Einzelhaft gesessen hat, was ich damals nicht wusste. Ich wusste es tatsächlich nicht anders. Und heute finde ich das für mich sehr, sehr befriedigend, wenn ich Besitzer hier in der Telemedizin, wo ich jetzt arbeite, auch darüber aufklären kann, was das für das Tier eigentlich bedeutet. Aus Fehlern lernt man einfach. Und das ist ja dann auch so der Input, den ich als Tierarzt mitgeben kann. Also Lieblingstierart kann ich wirklich nicht sagen, überhaupt nicht. Was ich gerne noch behandelt habe und wo ich auch heute gerne noch hier in der Beratung drin bin, wenn zum Beispiel alte Tiere kommen, alte Hunde zum Beispiel, auch alte Katzen, wenn Sie so einen alten Hund vor sich haben, der 12, 13, 14, 15 Jahre ist, der weißen Bart hat, weißes Fell hat, dem man quasi seine Lebenserfahrung ansieht, finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Und dann denke ich immer, was der alles gesehen hat mit seinen Augen, wenn der sprechen könnte. Also gerade so die alten Tiere, die liegen mir besonders am Herzen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil zu Ihren Schwerpunkten gehört zum einen die Tierernährung, aber auch die Geriatrie. Mhm. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass es diese Disziplin eben nicht nur in der Humanmedizin gibt, sondern eben auch im Tierbereich. Und ja, die allgemeine Kleintiermedizin ist auch ein Schwerpunkt für ihn. Das haben Sie ja auch schon hier ein bisschen erzählt. Auf welchen Feldern hat sich denn über die Jahre am meisten verändert? Können Sie das vielleicht einmal skizzieren?
Als die Tiermedizin angefangen hat, so in den, 1900 noch was Jahren, war natürlich alles viel gemischter. Ja, es gab Tierarztpraxen, die hauptsächlich wahrscheinlich Großtiere behandelt haben, dann irgendwann die Kleintiere mitgemacht haben. Und der Kleintierbereich hat sich wirklich ganz, ganz intensiv entwickelt. Und die Entwicklung geht ziemlich nah auch an die Humanmedizin mit dran, auch was Forschung angeht, was Fortschritte angehen, was Kenntnisse angehen. Wir haben zum Beispiel viele, viele Spezialbereiche oder Spezialisierungen auch. Wir haben viele Arbeitsfelder. Es gibt ja nicht nur die tierärztliche Praxis, ne? Also es gibt in der Industrie Arbeitsplätze, es gibt im Labor Arbeitsplätze. Also das hat sich mit den Jahren wirklich so rauskristallisiert und das ist immer weiter geworden. Der größte Anteil der Tierärzte sitzt, würde ich jetzt mal so schätzen, ich kann keine genauen Zahlen sagen, immer noch in der Praxis. Aber es gibt drumherum, an den Flughäfen gibt es Tierärzte auch, die Zollkontrollen machen. In Ämtern sitzen Tierärzte. Also das hat sich entwickelt. Und natürlich die Spezialisierungen, nicht nur Geriatrie oder Ernährung, sondern eben auch, sei es, dass ich eine Klinik mache, sei es, dass ich eine Praxis mache, eine Haustierarztpraxis mache, dass ich Labortierarzt werde, Lebensmittelbereich, ganz, ganz viele Sachen, die man als Tierarzt abdecken kann, ganz einfach. Auch das gab es früher so nicht, das ist auch viel, viel größer geworden, diese Arbeitsfelder, die man hat auch.
Okay, das sind so auch die Vorteile. Die Vielfältigkeit, die sich da herausgebildet hat, ist definitiv ein Plus, würde ich jetzt mal annehmen. Ja. Aber es gibt sicherlich auch Rahmenbedingungen. Man kennt es aus der Humanmedizin, dass viele Ärzte klagen, dass die Arbeitsverdichtung auch immer mehr zugenommen hat. Was ist denn schwieriger geworden aus Ihrer Sicht in den Rahmenbedingungen?
Also im Moment tatsächlich Arbeitskräftemangel. Ne? Also wir sehen das. Ich bin jetzt nur 100% in der Telemedizin, habe aber wirklich Jahre in der Praxis gearbeitet. Und auch da hatte ich schon Probleme, Assistenten zu finden. Ne, also ich habe da wirklich lange gesucht und ich weiß es von Kollegen, egal ob Praxis oder Klinik, sowohl was Tierärzte angeht, als auch die Helfer angeht, lange, lange gesucht, zum Teil auch gar nicht gefunden tatsächlich. Das ist ein Knackpunkt und das wirkt sich natürlich auch auf die Tierärzte aus, die im Moment in der Praxis sind und die Arbeit machen müssen. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum so manche Klinik keinen Notdienst mehr macht, weil sie auch die Arbeitskräfte nicht hat. Das muss ja gar nicht sein, dass sie das nicht möchte, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich keine Tierärzte habe, die den Notdienst, die Arbeitszeiten nachts, am Wochenende, Feiertage abdecken, dann kann ich ihn auch nicht anbieten. Also das sind Bedingungen tatsächlich, die sind wirklich schwieriger geworden. Und das geht natürlich analog mit den Bedürfnissen, die Besitzer stellen, was auch in Ordnung ist halt. Ne? Wenn ich ein Tier habe und gehe zu einem Tierarzt, möchte ich, dass das natürlich bestmöglich versorgt wird. Und diese intensive Betreuung, die der Tierarzt leistet, auch die hat sich entwickelt mit den Jahren. Die ist heute viel stärker anzusiedeln, als sie noch früher gewesen ist. Halt. Die Besitzer gehen häufiger zum Tierarzt, wenn das Tier was hat, und warten nicht mehr so lange. Das heißt, der Tierarzt sieht das Tier häufiger, muss auch nicht nur medizinische Fälle behandeln, sondern auch das Drumherum mit abdecken, wie Haltung vielleicht, auch Ernährung mit abdecken, solche Spezialisierungen. Und gerade wieder, weil die Tiere älter werden, kommen wir wieder in den Bereich der Geriatrie, drumherum mit Lahmheiten, mit Arthrose, mit Organerkrankungen, Diabetes und was man da alles hat. All das wird vom Tierarzt dann abverlangt im positiven Sinne. Und das sind Rahmenbedingungen, die hat man früher nicht so gehabt. Ne? Also das ist wirklich intensiver geworden, weil die Besitzer auch ein bisschen anspruchsvoller sind, was auch okay ist tatsächlich. Ne? Ja. Und was auch anspruchsvoller geworden ist und auch besser geworden ist, ist natürlich die technische Ausstattung. Ultraschallgeräte, digitales Röntgen wird heute fast, würde ich mal sagen, als normal angesehen in einer Tierarztpraxis. CT, Endoskopie, Laborgeräte, all das wird auch als gut befunden, wenn ich als Besitzer in einer Praxis
gehe. Braucht man das immer oder ist da die Gefahr einer Überbehandlung vielleicht auch gegeben?
Nein, Überbehandlung tatsächlich nicht. Ne? Also das sehe ich wirklich nicht. Wenn man sich an der Humanmedizin ein bisschen orientiert, wenn man irgendein Krankheitsbild nimmt und man wundert sich, dass der Humanmediziner da ganz viel untersucht und abdeckt, kann ich das absolut nachvollziehen, weil es sind ja verschiedene Möglichkeiten, Differentialdiagnosen, die in Frage kommen können. Und mit übertherapiert hat das nichts zu tun, überhaupt nicht. Ne? Das ist einfach eine schöne, differenzierte, tiefgehende Diagnostik, die ermöglicht wird, die sich rausgebildet hat, eben im Anspruch mit den Besitzern und natürlich mit den Kenntnissen der Tierärzte, die jetzt sich verstärkt haben.
Kann man dann sagen, den Tieren geht es heute, den Haustieren geht es heute besser als damals?
In der tierärztlichen Versorgung schwer zu sagen, ne? Aber in der tierärztlichen medizinischen Versorgung, in dem, was medizinisch möglich ist, das
guter Punkt, ja. Ne? Guter, wichtiger Unterschied, ja.
Was möglich ist halt. Ne? Also von der Einstellung der Tierärzte, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber was medizinisch möglich ist, definitiv. Man kann mehr machen. Man hat auch was OPs angeht, Chirurgie angeht, man entwickelt sich immer weiter auch. Das ist sicherlich da halt. Ne?
Lassen Sie uns mal auf ein Thema kommen, was Ihnen auch am Herzen liegt, die Videosprechstunde, die bieten Sie ja auch an. Mhm. Und ja, das finde ich sehr spannend, dass die Digitalisierung da eben auch immer stärker Einzug erhält, eben sowohl bei den Humanmedizinern, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal hier gesprochen haben, ja, und natürlich auch bei den Tierärzten, das ist genauso. Oder würden Sie das so bestätigen? Und ist die Videosprechstunde auch ein wichtiges Hilfsmittel, um diese Engpässe, die Sie ja auch benannt haben, die vielleicht so ein Stück weit abzubauen?
Ja, also ganz, ganz klares Ja, aus der Pistole geschossen. Das geht nicht nur darum, in der Telemedizin mal einen Kontakt herzustellen mit einem Tierarzt, halt mit dem zu sprechen. Es geht wirklich auch darum, es kann darum gehen, dass man Engpässe ein bisschen abstellt. Wir Telemediziner, gerade hier bei Dr. Fressnapf, also niemand von uns hat den Anspruch, den Tierarzt vor Ort ersetzen zu wollen, auch nicht zu können. Ne? Also das ist unmöglich und das wird auch nicht so weit kommen, glaube ich zumindest, und geht auch gar nicht. Ne? Man muss das Tier in einigen Fällen immer noch nach wie vor live untersuchen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber bis es dann soweit ist, ne, dass man das, wir, dann können wir dem Tierbesitzer auch helfen. Wenn der bei uns anruft, wir können Fragen beantworten zu bestimmten Themen auch. Wir können uns konkrete Fälle anschauen. Wir können uns das Tier nach einer Operation zum Beispiel anschauen. Muss es vielleicht nochmal zum Tierarzt oder kann das Tier zu Hause bleiben? Ganz unterschiedliche Komponenten, die wir haben, und ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Es ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu den Feldern der Tiermedizin, die es aktuell gibt. Ja, und also unbedingt ja, definitiv.
Wie sind Sie dazu gekommen, diesen Videochat einmal auszuprobieren? Und gab es da vielleicht auch Berührungsängste am Anfang?
Überhaupt nicht. Das war für mich, war das eher Zufall, dass ich mitbekommen habe, dass ich gehört habe, als ich aus der praktischen Arbeit ausgestiegen bin, dass ich im Internet gelesen habe, Telemedizin. Ne? Und da wurde das so ein bisschen beschrieben als im Kontakt mit dem Besitzer Fälle beantworten oder zu eruieren, Besitzerfragen zu beantworten, auch medizinisches mit dem Besitzer zu klären auch halt. Und das fand ich, da habe ich mich absolut zu 100% sofort angesprochen gefühlt. Und so bin ich zu Dr. Fressnapf dann auch gekommen. Und bin dann quasi seit 3 Jahren hier bei Dr. Fressnapf auch dabei.
Wie viele Ärzte sind Sie denn dort eigentlich?
Mittlerweile, also wir haben angefangen mit einem, dann wurden 2, 3, 4, 5 halt. Und mittlerweile sind wir 14, wenn ich genau jetzt...
Und Sie bedienen bundesweit dann
die... Wir sind bundesweit. Wir haben natürlich auch Patienten aus dem Ausland. Sie brauchen nur einen Internetanschluss, der funktioniert, und eine E-Mail-Adresse, über die wir Kontakt aufnehmen können. Und schon wird der Kontakt zum Tierarzt hergestellt.
Okay, lassen Sie uns die Vorteile vielleicht nochmal sortieren. Da gibt es ja verschiedene Anspruchsgruppen. Also einmal Sie, dann natürlich die Tierhalter und die Tiere selbst. Wie würden Sie die Vorteile da gewichten? Also fangen wir vielleicht bei Ihnen mal an. Was erleichtert Ihnen denn so sehr die Arbeit? Das ist naheliegend, dass Sie sicherlich auch Zeit sparen, aber vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Also für uns ist natürlich der Vorteil, dass wir das Tier und auch den Besitzer zu Hause in der Umgebung auch sehen. Ne? Wir können das einschätzen, wir können vielleicht sogar mal eher bestimmte Symptome sehen, die das Tier in der Praxis dann somit aufgrund des Vorführeffekts dann vielleicht nicht mehr zeigt auch. Wir können sehen, wie es lebt, auch ob es mit anderen Tieren zusammenlebt. Und das Tier ist natürlich dann in seiner gewohnten Umgebung, muss erstmal nicht raus in den Korb oder an die Leine dann zum Tierarzt gehen und ist dann oftmals unbeschwerter auch halt, ne, und zeigt eher mal, um was es tatsächlich geht. Und wir können dann natürlich auch mit dem Besitzer sehr intensiv Kontakt aufnehmen. Also wer sowas mal macht, so eine Videokonsultation, der merkt, dass das, also für mein Empfinden ist es so, dass das um einiges intensiver ist, als wenn der Mensch leibhaftig vor mir steht auch. Weil sie müssen diese gewisse Schranke überwinden, diese technische Schranke, sage ich mal, und haben ein Video dazwischen. Und das müssen beide Seiten dann auch schaffen. Und das heißt, man berührt sich automatisch intensiver. Ne? Und das merke ich auch im Kontakt letztendlich, dass die Besitzer um einiges manchmal wirklich dankbarer sind, als wenn sie gleich in die Praxis gegangen wären auch. Ja, weil sie Hilfe bekommen haben, weil wir ihnen Rat geben konnten, was zu machen ist, weil sie vielleicht selber nicht einschätzen konnten, muss ich jetzt sofort zum Tierarzt, kann ich damit noch warten, und wir ihnen diese Entscheidung dann auch abgenommen haben und sagen können, das muss sofort gemacht werden, das kann vielleicht noch warten. Also da ist schon eine größere Intensität drin als in der Praxis selber.
Sehen das die Kunden denn genauso, die Tierhalter dann auch? Oder haben die das Gefühl, naja, ich werde jetzt in so eine Sparmöglichkeit gezwängt? Oder ist das nur ein Vorteil?
Als Sparmöglichkeit tatsächlich nicht. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, ne, gar nicht, sondern den Besitzern, wie ich sie jetzt hier so erlebe, wird das auch im Großen als wirklich gute Ergänzung angesehen, weil da ist jemand, ich kann mal schnell ins Internet gehen, kann auf den Link klicken und habe einen Fachmann an der Strippe, den ich konkret um Rat fragen kann. Ne? Und wir arbeiten ja auch mit Tierkrankenversicherungen zusammen. Auch das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die sich im Moment auch positiv weiter nach vorne bewegt. Ja, dass es immer mehr Tierkrankenversicherungen gibt und die Leute oder die Besitzer eben das, diese Möglichkeit auch nutzen. Und wir haben jetzt auch Petolo vor allem mit als Partner, auch noch andere Tierkrankenversicherungen, und da haben wir viele Petolo-Kunden auch, und auch da haben wir zum Teil Fragen, wo es dann konkret um einen Fall geht, wo wir entscheiden müssen, zum Tierarzt oder nicht. Aber die Kunden nutzen das dann auch gezielt, weil zum Beispiel der Haustierarzt zu bestimmten Fragen, zu bestimmten Laborergebnissen keine Zeit hat da. Ne, wofür ich volles Verständnis habe, die ist manchmal nicht da, die Zeit, dann rufen sie konkret bei uns an, stellen nochmal den Fall vor und wollen unsere Meinung dann haben als Tierärzte auch.
Also eine Art Ventillösung sind sie dann, ne?
Zum Beispiel auch halt, definitiv, ne? Also ganz genau. Und die wenigsten, oder ich bleib mal im Positiven, die allermeisten Tierbesitzer, denen ist natürlich auch bewusst, dass wir in der Telemedizin eine Ergänzung sind zur normalen Praxis. Ne? Also von daher, wir haben aber auch gar nicht so wenige Fälle, wo wir einfach mit dem, was wir sehen, was wir empfehlen können, was wir mit gutem Gewissen einschätzen können, dass wir sagen können, machen Sie erstmal dies, machen Sie erstmal jenes halt und dann schauen Sie mal. Und wir haben auch genügend Rückmeldungen, wo dann gesagt wird, das hat sich dann von allein auch wieder gegeben oder mit den Maßnahmen, die gemacht wurden, das hat geholfen.
Ne? Können Sie das in Prozent beziffern, wie viel fallabschließend bei Ihnen auf dem Tisch stand?
Ja, ich habe so eine Zahl. Also es geht etwa 50%, meine ich halt. Ne? Ist das schon mal was gemacht worden, wo erstmal kein Tierarztbesuch in dem Moment notwendig ist. Es soll um Gottes Willen kein Aufruf dazu sein, nicht zum Tierarzt zu gehen. Das können wir nicht leisten, sowas. Das wollen wir auch nicht leisten halt. Ne? Mhm. Aber das ist auch so eine Bedingung, die wir hier, die eigentlich in der Telemedizin grundsätzlich erfüllt sein muss, dass derjenige, der das macht, wirklich genügend Erfahrung mitbringt, um das auch einschätzen zu können. Ja, was da am Bildschirm passiert. Weil wir haben eben nicht die Möglichkeit, das Tier anzufassen, mal die Lymphknoten anzuschauen, den Bauch mal abzutasten. Das können wir nicht. Wir müssen alles mit dem machen, was wir sehen und was wir hören vom Besitzer auch halt.
Mich würde interessieren, die klassischen Tierärzte, sehen Sie auch dann Sie als Unterstützung oder womöglich an manchen Stellen auch als Konkurrenz?
Ich denke, es sind beide Seiten da. Ne, also von daher, es gibt, das sehen wir auch natürlich wenn wir Praxen, Tierarztpraxen so im Internet sehen, auf Webseiten, dass ich glaube schon sagen zu können, dass zunehmend immer mehr Praxen auch Videosprechstunde anbieten, weil sie den Vorteil einfach erkennen. Ja, dass das Tier vielleicht nicht sofort in die Praxis kommen muss auch um sich zu entlasten oder eben auch, ja, auch um dem Tier zu sagen, du musst, also für das Tier dann gut zu sein, dass es eben nicht gleich kommen muss. Also es ist beides da als Vorteil und genauso gut, dass manche dann auch vielleicht auch noch nicht so sehen, was Telemedizin eigentlich bedeutet oder das auch überinterpretieren und glauben, dass wir jetzt hier per Telemedizin wirklich behandeln können, Diagnosen stellen auch halt. Das machen wir nicht. Das können wir nicht. Das ist nicht geplant, ne? Weil für eine Untersuchung, für eine Diagnose immer noch die Live-Untersuchung am Tier notwendig ist auch. Mhm. Also von daher, aber sicherlich gibt es diese Seite auch, dass zum Teil ein gewisses Konkurrenzdenken da ist. Ich glaube aber, dass der größte Teil der Tierärzte, der damit konfrontiert wurde, das schon als positive Ergänzung sieht. Weil natürlich ist man in einer Praxis nicht außen vor. Auch da geht die Digitalisierung immer weiter. Man wird automatisch damit konfrontiert. Das ist im Moment ist es eine sehr schnelle Entwicklung auch. In anderen Ländern ist sie ja schon viel weiter vorangeschritten, was Telemedizin angeht. Und von daher, da kommt ein normaler, ich sag mal normaler, damit meine ich jetzt mit Praxistierarzt, gar nicht drum herum, da vielleicht auch diese Schiene zumindest mit zu sehen, mit zu bedenken. Und ich persönlich, wenn ich jetzt noch in der Praxis wäre, wenn ich noch meine Praxis hätte, ich würde abends gerne einen Link herstellen oder einen Kontakt herstellen zur Telemedizin, wüsste meine Patientenbesitzer fürs Grobe versorgt, ja, für solche Fragen, weil es gibt ja genauso da auch Statistiken drüber, dass viele Fälle, die nachts oder am Wochenende, Feiertage dann plötzlich sind, nicht per se erstmal akute Notfälle sind, sondern wirklich warten könnten. Und um diese Einschätzung dann zu geben, würde ich das sofort machen. Und so habe ich das auch von Anfang an empfunden. Ich würde das auch als praktischer Tierarzt als tolle Ergänzung sehen zu dem, was ich leisten kann. Genau.
Berit Breuer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr spannend. Mal eine ganz neue Facette hier bei uns im Podcast. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch und alles Gute und schönen Tag noch. Und tschüss.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Am Montag erwartet Sie noch einen Sonderpodcast zum Thema Fondspolice versus Fonddirektanlage. Also nicht verpassen.
Danach verabschieden wir uns dann erstmal in die Sommerpause. Den nächsten Podcast hören Sie am 4. August von uns. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie optimistisch.